Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir haben in den letzten Wochen uns hauptsächlich mit dem Leben von Josef befasst und kommen heute zu den letzten Teilen. Wir lesen heute aus 1. Mose Kapitel 50, die Verse 1 bis 17. 1. Mose 50, die Verse 1 bis 17. Da warf sich Josef über seines Vaters Angesicht und weinte über ihm und küsste ihn. Und Josef befahl seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater zum Begräbnis salbten. Und die Ärzte salbten Israel, bis 40 Tage um waren. Denn so lange wären die Tage der Salbung. Und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Als nun die Trauertage vorüber waren, redete Josef mit den Leuten des Pharao und sprach: Habe ich Gnade vor euch gefunden, so redet mit dem Pharao und sprecht: Mein Vater hat einen Eid von mir genommen und gesagt: Siehe, ich sterbe. Begrabe mich in meinem Grab, das ich mir im Lande Kanaan gegraben habe. So will ich nun hinaufziehen und meinen Vater begraben und wiederkommen. Der Pharao sprach: Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie du ihm geschworen hast. Da zog Josef hinauf, seinen Vater zu begraben. Und es zogen mit ihm alle Großen des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. Dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und die vom Hause seines Vaters. Allein ihre Kinder, Schafe und Rinder ließen sie im Lande Goschen. Und es zogen auch mit ihm hinauf Wagen und Gespanne, und es war ein sehr großes Heer. Als sie nun nach Goren Atad kamen, das jenseits des Jordans liegt, da hielten sie eine sehr große und feierliche Klage. Und Josef hielt Totenklage über seinen Vater 7 Tage. Und als die Leute im Lande, die Kanaaniter, die Klage bei Goren Atad sahen, sprachen sie: Die Ägypter halten da große Klage. Daher nennt man den Ort der Ägypter Klage. Er liegt jenseits des Jordans. Und seine Söhne taten, wie er ihnen befohlen hatte, und brachten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle auf dem Felde von Machpela, die Abraham gekauft hatte mit dem Acker zum Erbbegräbnis von Ephron, dem Hethiter, gegenüber Mamre. Als sie ihn nun begraben hatten, zog Josef wieder nach Ägypten mit seinen Brüdern und mit allen, die mit ihm hinaufgezogen waren, seinen Vater zu begraben. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Amen.
Meine Lieben, ich bin glücklich, wieder unter euch zu sein. Der Herr möge euch segnen. Und ich danke auch für alle Fürbitte, die für mich getan haben. Die Ärzte sagen selber, es wäre ein Wunder, dass ich da bin. Nun, der Herr möge euch segnen. Wir beginnen jetzt mit dem Wort Gottes.
Da warf sich Josef über seines Vaters Angesicht und weinte über ihm und küsste ihn.
Wir haben das letzte Mal gehört, im vorigen Kapitel, dass der Vater von Josef Israel starb. Er hat noch den Söhnen gesagt, was der Herr mit ihnen vorhat. Er segnete sie und dann lag er wieder mit seinen Füßen auch im Bett und verschied. Und der nächste Punkt auf dieses Abscheiden von Josefs Vater: Josef küsste ihn, den verstorbenen Vater, und weinte. Wir können Josef ganz gut begreifen. Er sah seinen Vater hier und da in den letzten 17 Jahren, aber vorher war der Vater lang nicht mehr sichtbar. Für den Vater war Josef ja tot. Die Brüder hatten betrogen, haben gesagt, ein wildes Tier haben ihn gefressen. Und dabei wollten sie ihn umbringen und verkauften ihn dann nach Ägypten. Meine Lieben, eine harte Geschichte ist die Josefs Geschichte, aber eine wunderbare. Wir sehen, die Menschen meinten es immer wieder böse mit Josef, seine Brüder, nicht sein Vater. Er erlebte die Vaterliebe. Wenn wir zurückblicken, was hat Josef bis anhin erlebt? Als er 6 Jahre alt war, starb seine Mutter Rahel bei Bethlehem. Mit 17 Jahren wollten die Brüder ihn umbringen. Er hatte einige Jahre die Liebe des Vaters erlebt, eine besondere Liebe. Wir haben auch das früher mal gehört, dass er den Josef etwas verwöhnte, machte ihm einen bunten Rock. Er schickte ihn zu den Brüdern zum Schauen, was sie machen, wenn sie mit den Herden unterwegs waren. Er war der Lieblingssohn des Vaters, sicher nebst Benjamin. Beide waren Söhne der Rahel, seiner Lieblingsfrau. Nun ist der Vater verstorben. Josef weint. Er küsste ihn und weinte. Ein Riss ist entstanden. Als Josef 17 Jahre alt war, wurde er verkauft an die Ägypter. Vor den Augen des Vaters wurde ihm gesagt, er wäre umgekommen durch ein wildes Tier, durch eine Vortäuschung. Und darum können wir ganz gut verstehen, Josef hatte eine ganz besondere Liebe zu seinem Vater. Im Gegensatz zu seinen Brüdern, ausgenommen Benjamin, aber Benjamin ging auch etwas eigene Wege. Wir sahen das bei der Segnungen. Diese Liebe von Josef zum Vater, wenn viel vergeben ist, der liebt auch viel. Wer viel Liebe empfängt, der gibt auch viel Liebe. Josef weinte. Der starke, höchste Mann von Ägypten, der Herrscher über Millionenvolk, er weint.
Und Josef befahl seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater zum Begräbnis salbten. Und die Ärzte salbten Israel.
Nach ägyptischer Weise, hohe Persönlichkeiten wurden mit Spezereien, mit Öl gesalbt. Daher gibt es auch Mumien. Das war nicht die Mumiensalbung, aber eine ähnliche Sache, die in Ägypten für hohe Persönlichkeiten die Regel waren. Und Josefs Vater galt als hohe Persönlichkeit in Ägypten. Nicht, weil er in Ägypten besonders geleistet hatte, sondern weil er Josefs Vater war. Der Pharao, der der Höchste war in Ägypten, der kannte auch die ganze Geschichte über den Verkauf von Josef und so weiter.
Und die Ärzte salbten Israel, bis 40 Tage um waren, denn so lange wären die Tage der Salbung. Und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage.
Also 40 Tage lang salbten sie Israel, als die 40 Tage um waren. Die Ägypter beweinten den Vater von Josef während 70 Tagen. Es war eine große, mächtige Trauerzeit, eine Art von Staatstrauer, die auch für den Vater von Josef bereitet wurde. Wir sehen, warum war der Vater so bekannt? Wir wissen von den ersten Begegnungen, die er hatte mit dem Pharao. Was tat Josef? Er redete nicht viel, sondern er segnete den Pharao. Pharao war ja ein Halbgott in Ägypten und ein Ganzgott. Und er segnete ihn, als er sich verabschiedete, nochmals. Und Pharao hat ihn nur gefragt, wie alt er wäre und so weiter. Und der Vater gab eine klare Antwort. Und dennoch eine Staatstrauer. Wir sehen hier auch, wie Josef in Ägypten geschätzt war. Während 7 Jahren, fetten Jahren, hat er das gesammelt, das Getreide. Und während 7 mageren Jahren, 7 Hungersjahren, Hungersnot, hatte er Ägypten durch gute Einteilung und Planung, hat er sie ernähren können. Nicht in Überfluss, aber jeder bekam doch genug. Es gab keine Todesfälle. Noch weit darüber hinaus in den Nachbarländern, auch Kanaan, die Brüder von Josef holten auch Korn in Ägypten. Darum, Josefs Vater war geachtet. 70 Tage Trauer der Ägypter.
Ich auf viel bewegt.
Als nun die Trauertage vorüber waren, redete Josef mit den Leuten des Pharao und sprach: Habe ich Gnade vor euch gefunden, so redet mit dem Pharao und sprecht.
Pharao war nur um die Krone höher als Josef. Josef hatte alle Macht, alle Regierungsgewalt in Ägypten. Und er redete mit den Leuten Pharaos, vom Hause Pharaos. In diesem Moment hat er keinen Zugang oder keine Gelegenheit. Und er redete mit ihnen. Und zwar:
Mein Vater hat einen Eid von mir genommen und gesagt: Siehe, ich sterbe. Begrabe mich in meinem Grab, das ich mir im Lande Kanaan gegraben habe. So will ich nun hinaufziehen und meinen Vater begraben und wiederkommen.
Mein Vater hat einen Eid von mir genommen. Wir wissen, in der letzten Stunde hat der Vater von seinen Brüdern und vorab von Josef einen Eid genommen. Warum wollte er nicht in Ägypten begraben sein? Das ist eine ganz lange Vorgeschichte. Als Abraham die Verheißung bekam, dass ein großes Volk von ihm werden soll, als er Gott opferte, die Tiere halbierte, die Vögel nicht, und Opfer brachte, da kam Abraham in einen Schlaf, in einen schrecklichen Schlaf, wo ihm gesagt wurde vom Herrn, dass seine Nachkommen in einem fremden Land geplagt würden. In einem fremden Land 400 Jahre lang Frontdienst leisten müssten, bis sie dann heimgesucht werden. Wir sehen diese Verheißung von seinem Großvater, hatte Jakob noch gut im Gedächtnis. Und darum wollte er im Land Kanaan, im verheißenen Land, wo das Volk wieder zurückgeführt werden wird, wollte er begraben sein. Dort, wo Abraham, Isaac und auch die Ehefrau von den meisten seiner Söhne, die Lea, begraben war. Er wollte dort hinein begraben werden. Er wollte in das Land der Verheißung zurückkehren und darum diesen Eid gegenüber Josef und gegenüber den Brüdern Josefs. Er will dort begraben sein. Er teilt das den Bewohnern der nächsten Umgebung von Pharao mit.
Der Pharao sprach: Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie du ihm geschworen hast.
Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie du geschworen hast. Der Pharao war hundertprozentig auch diesbezüglich mit Josef einig. Es war etwas Fremdes, er hätte sich fragen können, ja, warum jetzt das? Jetzt sind sie doch bei uns. Der Pharao, er wurde von Gott ebenfalls geleitet. Er war geleitet von Gott, als er den Mann wählte, der voll vom Geist Gottes war, nämlich den Josef. Er hat sich jetzt auch leiten lassen. Josef, er soll den Eid einhalten, ohne Widerrede. Josef hat auch gesagt, dass er hinaufziehen wird und wiederkommen wird. Er wird nicht einfach dort bleiben wollen oder flüchten. Nein, Josef war noch fest im Amt. 7 Jahre der Hungersnot und 7 fette Jahre, 14 Jahre waren ja vorbei längst. Und der Vater, er hat die Hungersnot um 14 Jahre überlebt. Mein Lieben, es ist sehr wichtig, das genau zu sehen, die Verhältniszahlen. Alles sieht in der Josefs Geschichte als sehr zusammengepresst. Aber in der Tat sind das Jahre. Es waren 13 Jahre, da er Sklave war. Das bedeutet für uns, wenn wir in Gottes Plan leben, dann wirkt der Geist Gottes, da wirkt der Herr und macht Menschen willig, dass wir diesen Plan Gottes ausführen können. Pharao war nicht ein gläubiger Mensch nach unserer Auffassung. Aber er ließ sich leiten. Obwohl er als der Höchste ist, ein Halbgott war, ließ er dennoch sich von Gott leiten.
Der Herr macht freie Bahn, bleib fest und halt dich dran. Der Herr macht freie Bahn, der Mensch sieht alles nur verschwommen, doch Gottes Wege sind vollkommen. Der Herr macht freie Bahn. Der Herr macht alles Licht, mein Herz verzage nicht. Der Herr macht alles Licht, denn Gott erhält durch seine Macht mein Jammertal und meine Nacht. Der Herr macht alles Licht. Der Herr geht dir voran, er macht dir freie Bahn. Der Herr geht dir voran, so lass dich ruhig von ihm leiten, denn er verspricht, für dich zu streiten. Der Herr geht dir voran.
Da zog Josef hinauf, seinen Vater zu begraben. Und es zogen mit ihm alle Großen des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten.
Also, Josef zog rauf nach Kanaan und alle, die was zu sagen hatten im Haus Pharaos, auch die Ältesten sogar, die obersten Berater von Pharao, sie gingen mit und alle Ältesten vom ganzen Land, die gingen mit an diese Beerdigung. Also nicht nur Josef und seine Brüder gingen, sondern sehr viele Ägypter, mehrheitlich Ägypter, waren an diesem Trauerzug.
Dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und die vom Hause seines Vaters. Allein ihre Kinder, Schafe und Rinder, ließen sie im Lande Goschen.
Also die erwachsenen Personen gingen alle mit, einzig die Kinder und die Rinder und die Schafe, die blieben im Land Goschen. Die Kinder wurden von den Mitarbeitern betreut oder von den Angestellten damals, von den Sklaven teilweise sogar. Und alle von der Familie gingen mit an diese große, große Beerdigung, diesen Trauerzug.
Und es zogen auch mit ihm hinauf Wagen und Gespanne, und es war ein sehr großes Heer.
Wagen und Gespanne, auch Militärzug mit. Wer hat das alles befohlen? Pharao hat freies Licht gegeben Und organisiert hat das alles Josef. Er war der Herrscher im Land.
Als sie nun nach Goren Atad kamen, das jenseits des Jordans liegt, da hielten sie eine sehr große und feierliche Klage. Und Josef hielt Totenklage über seinen Vater 7 Tage.
Also er hatte dort eine große, mächtige Totenklage. Sie weinten, sie trauerten um diesen Vater. Vorher hatten die Ägypter schon 70 Tage lang getrauert. Und jetzt hat Josef 7 Tage Trauer angeordnet, wo sie Zeit hatten, vom Vater endgültig Abschied zu nehmen. Die einen nahmen von ihm Abschied, als dem Vater, den sie geliebt haben, wie die anderen nahmen von ihm Abschied, den sie 30 Jahre lang betrogen hatten, dem sie sagten, Josef ist tot. Ein schmerzlicher Abschied, die einen den Verlust des lieben Vaters und für die anderen war es ein Abschied des von ihnen betrogenen Vaters. Ein ungeordnetes Leben der Söhne.
Und als die Leute im Lande, die Kananiter, die Klage bei Goren Atad sahen, sprachen sie, die Ägypter halten da große Klage. Daher nennt man den Ort der Ägypterklage. Er liegt jenseits des Jordans.
Jenseits des Jordans haben sie diese große Klage gehabt. Man hat die Ortschaft sogar umgetauft auf Klage der Ägypter, Trauer der Ägypter. Meine Lieben, diese Umbenennung des Ortes, ich habe den Ort in der Bibel weder im alten noch mit dem neuen Namen gefunden. Aber eines ist sicher, ein bestimmter Ort wurde von den Kananitern, den Bewohnern des Landes, erfasst, weil diese große Ägypterklage bei ihnen hängen blieb. Das war nicht etwas, das im Verborgenen geschah. Sicher tauchten auch viele Fragen dabei auf.
Und seine Söhne taten, wie er ihnen befohlen hatte, und brachten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle auf dem Felde von Machpela, die Abraham gekauft hatte mit dem Acker zum Erbbegräbnis von Ephron, dem Hethiter, gegenüber Mamre.
Bisher, den Trauerzug und alles hat Josef unter seiner Herrschaft gehabt. Er war ja der Chef von Ägypten. Und jetzt gliedert sich Josef ein mit seinen Brüdern. Seinen Brüdern, die ihn verkauft hatten. Er wird nicht mehr speziell erwähnt, sondern die Söhne Jakobs haben jetzt ihn nach Mamre geführt, wo das Grab war, wo Abraham, Isaac begraben waren. Und dort begruben die Söhne. Also Josef wird nicht mehr speziell erwähnt, sondern er konnte sich auch eingliedern in die Familie. Er war getrennt von den Brüdern, aber jetzt ist er mit ihnen eins, denn der Vater hat das Gelübde ja nicht nur von ihm abgenommen, sondern auch von den anderen Söhnen. Das Begräbnis findet statt, genau nach dem Willen Gottes, wie das der Herr dem Vater, dem Israel gezeigt hatte.
Steht in deinen Händen all mein.
Als sie ihn nun begraben hatten, zog Josef wieder nach Ägypten mit seinen Brüdern und mit allen, die mit ihm hinaufgezogen waren, seinen Vater zu begraben.
Als sie ihn beerdigt hatten, begraben hatten, zog Josef, und jetzt hat es wieder gewechselt, ist Josef wieder an der Spitze. Beim Begräbnis waren es alle Brüder, und jetzt ist es Josef, der alle zurückführte nach Ägypten, die mit ihm gekommen waren. Seine Brüder, niemand blieb zurück. Niemand hat die Flucht ergriffen und gedacht, jetzt gehen sie ins verheißene Land. Nein, sie gingen alle mit Josef zurück. Er hatte jetzt wieder die Autorität, die volle, über mal die Ägypter, auch über das Heer war er Herr und auch über die Brüder.
Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen.
Aha. Als der Vater gestorben war, fürchteten sich die Brüder. Sie fürchteten sich. Warum fürchteten sie sich? War denn ihre Schuld nicht vergeben? Josef lag ja um ihren Hals und weinte sogar. Was braucht es mehr? Warum plötzlich wieder diese Angst? Darüber sprechen wir näher dann das nächste Mal. Weil das einen Bezug hat auf viele Gläubige, die sich Christen nennen, dass sie immer wieder von Furcht und Angst geplagt werden, weil noch auf ihnen Schuld lastet. Es ist ja so, die Sünde kann ein Akt sein, ein Fehler, der gemacht wird, kann eine Sünde sein, aber die Schuld, die kann länger dauern.
Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben.
Jetzt Ihr Gedankengang. Josef könnte uns Gram sein. Hätte er nicht schon genug Gelegenheit gehabt vorher? Hat er nicht sie alle eingesperrt 3 Tage lang? Hat er nicht den Simon gefangen gehalten, während die Brüder mit den Lebensmitteln nach Hause sind und dann endlich wieder kamen mit dem Benjamin? War das Gram, was er dort tat? Warum fürchteten sie sich? Ich habe viel mit Menschen zu tun, die fürchten sich ständig. Warum fürchtet sich der Mensch? Unvergebene Schuld. Oft Schuld, an die man nicht denkt. Man sagt sich einfach, ja, das Blut Jesu Christi hat mich gereinigt. Aber die Schuld, die die Angst bewirkt, die Schuld, die uns zu Kompromissen verleitet und weiter Sünde uns auflädt, die bleibt. Wir hören darüber später nochmals.
Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach.
Dein Vater befahl uns vor deinem Tode und sprach.
So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Schuld uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten.
Kaum war der Vater beerdigt, wurde uns von Angst befallen. Der Vater schien für sie eine Sicherheit zu sein, dass Josef ihnen gnädig ist. Jetzt ist der Vater gestorben. Jetzt sind sie diesem mächtigen Josef ausgesetzt, an dem sie sich schwer versündigt hatten. Sie hatten Angst. Und Josef weinte. Warum weinte Josef? Könnt ihr es erraten? Wer kann mir eine Antwort geben? Warum weinte Josef? Wir kommen noch später darauf zurück. Wir haben eine neutestamentliche Parallelstelle, die uns das dann aufklärt. Die Bibel erklärt die Bibel.
Ist es wahr, dass ich ein Strom ergossen, zu heilen mich von meinem Sündenweh, der aus den Wunden Jesu ist geflossen und der mich wäscht, so weiß wie Schnee, der aus den Wunden Jesu ist geflossen und der mich wäscht, so weiß wie Schnee. Du liebe Seele, fühlst du deine Sünden, drückt dich die Last der Schuld unendlich schwer. Kannst du nicht Ruhe und nicht Frieden finden, so denk daran, es lebt der Herr. Daran, es lebt der Herr. In diesen Strom taucht ich mit deinen Leiden, die langgetragene Last wirf sie hinein, dann wird dich Gott auf Friedensauen weiden. Dein Herz wird froh und glücklich sein. Dann wird dich Gott auf Friedensauen weiden. Dein Herz wird froh und glücklich.
Wir lesen einige Verse aus 1. Mose 42.
Und zwar lesen wir einige Verse, die das Weinen von Josef uns zeigen, wo Josef in großer Trauer war, wo er weinte. Das letzte Mal, wo er weinte, war beim Tod, als sein Vater gerade gestorben war. Da weinte er. Das war ein Weinen des Abschiedens, ein Weinen des Verlustes seines Vaters. Aber noch mehr, es gibt noch eine ganze Reihe, wo Josef geweint hatte, die uns die Bibel zeigt.
Beispielsweise 1. Mose 42, Vers 21. Sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns.
Darum sahen wir die Angst seiner Seele. Josef hatte Angst, als sie ihn umbringen wollten. Er flehte sie an von ganzer Seele. Er litt mit seiner Seele. Er litt. Flehte sie an, als er in die Grube geworfen wurde. Er litt, seine Seele litt, als sie ihn nach Ägypten verkauft hatten. Und all sein Flehen wurde von diesen hartherzigen Brüdern nicht erkannt. Er ist jetzt der unerschreckliche Mörder, der Simeon und Levi. Es hat viele Männer ermordet, als der Unzuchtfall war mit Tina. Sie forderten die Leute auf, sich beschneiden zu lassen, dann gehören wir zusammen, sind Brüder. Und als sie am dritten Tag litten, die Männer, ermordeten sie alle ganz grausam und böse. Es waren gefährliche Brüder. Das geschah, bevor Josef verkauft wurde. Wir können uns vorstellen, wie der 17-jährige Josef dem Auftrag vom Vater dorthin ging, an Angst litt und flehte, in seiner Seele litt. Und sie waren hartherzig. Sie wollten den weghaben, der sie kontrollierte. Sie wollten den weghaben, auf den sie eifersüchtig waren, weil der Vater ihn verwöhnte. Eifersucht ist was ganz Schlimmes, meine Lieben. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger, sagt Jesus. Meine Lieben, die Eifersucht veranlasst ja, dass der Josef verkauft wird, der Träumer. Sie waren sogar eifersüchtig auf seine Träume. Er bat sie, er kämpfte, er litt und die Brüder blieben hart.
Ebenfalls 1. Mose 42, Vers 24. Und er wandte sich von ihnen und weinte. Als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus ihrer Mitte Simeon und ließ ihn binden vor ihren Augen.
Wir sehen ein weiteres Weinen bei Josef. Josef war der Regent. Josef wollte seine Brüder zur Buße führen. Er konnte sie auch zur Buße führen. Denn sie sagten ja, die Brüder erkannten ja, das begegnet uns, weil wir kein Mitleid hatten mit Josef, sein Leiden der Seele nicht akzeptierten und ihn trotzdem verkauften oder dann getötet hätten. Und jetzt diese Brüder, Josef hat sie erkannt, dass sie seine Brüder sind, aber sie erkannten ihn nicht, dass er Josef war. Josef war in diesem Zeitpunkt 39 Jahre alt und mit 17 Jahren haben sie ihn ja verkauft, wollten sie ihn ja umbringen. Er hat sich natürlich verändert. Damals war es der harmlose Jüngling, der sich nicht gut wehren konnte, ihnen gegenüber. Und heute ist er Herrscher, aber sie kennen ihn ja nicht. Und jetzt, was macht er? Josef, er hat alles gehört, was sie untereinander gesagt haben. Sie haben gesagt, das ist die Folge unserer Schuld wegen Josef. Sie merken das nicht, dass er das verstand. Er hat den Dolmetscher immer. Aber die Erkenntnis, die sie hatten, die bewegten Josef zum Weinen. Er konnte nicht mehr aushalten, weil er ging weg und musste weinen. Jetzt waren nämlich alle Brüder 3 Tage lang im Gefängnis. Und jetzt will Josef einen behalten und die anderen sollen das Getreide heimbringen und den jüngsten Bruder mitbringen. Unverständlich für die Brüder, aber Josef war nicht der hartherzige Regent, wie man das oft meint, der das Volk Ägypter zu Leibeigenen machte von Pharao. Nein, er war ein Mensch mit Gefühl, der litt und der sah, jetzt muss er den Simeon festhalten. Warum ausgerechnet diesen Simeon? Weil das ja der Hauptinitiant war, mit Levi zusammen, für den Mord in Sichem. Meine Lieben, Josef weinte vorher. Aber er musste das im Auftrag Gottes so machen. Er war ja voll Geistes. Weil die Brüder wohl eine Erkenntnis hatten, aber nicht das Bekenntnis. Es genügt nicht, dass wir unsere Sünden erkennen. Wir müssen sie auch bekennen. Und zwar auch vor den Menschen und vor Gott. Wir müssen auch bereit sein, die Sünden zu ordnen, nicht im alten Schlamassel weitermachen und denken, das Blut Jesu reinigt mich, ich bin im alten Schlamassel, ach, das ist alles weggewischt. Ich kann im alten Leben jetzt weiter sündigen. Nein, so geht's nicht, meine Lieben. Jesus will, dass wir unsere Sünden bekennen. Und als von Gott gesalbter Mensch, der Josef, er musste sogar den Simeon gefangen nehmen, sonst wäre der Benjamin nie runtergekommen. Er hätte eine andere Ausrede gehabt, er hätte vielleicht Zahnweh oder es wäre ihm sonst nicht gut. Flucht in die Krankheit. Der Sünder flüchtet sich oft in die Krankheit. Auch wenn keine merkliche Krankheit festgestellt wird, flüchtet er sich, um sich der Sündenabsetzung, Sünden bekennen, Buße tun, sich entziehen kann.
Ist dein Leben voller Schuld, fehlt dir Kraft und Gottes Huld, geh zu Jesus, denn er hilft dir immer gern. Raub der Sünde dunkle Last, dir die Ruhe, dir die Rast, geh zu Jesus, deinem Retter, deinem Herrn. Sag ihm alles, was dich quält, sag ihm alles, was dir fehlt, denn der Herr allein kann deine Hilfe sein. Nur in seinem teuren Blut wird dein Leben rein und gut. Darum gib auch ihm dein Herz und lass ihn am Kreuz das Heil erwarb. Es ist Jesus, Gottes eingeborener Sohn. Er verließ des Vaters Pracht, hat zur Sünde sich gemacht. Es ist Jesus, Gottes eingeborener Sohn. Sag ihm alles, was dich quält, sag ihm alles, was dir fehlt, denn der Herr allein kann deine Hilfe sein. Nur in seinem teuren Blut wird dein Leben rein und gut. Darum gib auch ihm dein Herz und lass ihn ein. Was dein Herz nie erkannt, weil du ihn nicht dein genannt, gib dir Jesus, auf dich wartend steht er da. Frieden, Freude und Geduld, Glück der dir vergebenen Schuld, gib dir Jesus, er dein Heiland ist dir nah. Sag ihm alles, was dich quält, sag ihm alles, was dir fehlt, denn der Herr allein kann deine Hilfe sein. Inside. rein und gut. Darum gib auch ihm dein Herz und lass ihn ein.
Eine weitere Stelle, 1. Mose 43, Vers 30. Und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder, und er suchte, wo er weinen könnte, und ging in seine Kammer und weinte daselbst.
Also, Josef fragte ja die Brüder, wer ist dieser da? Und da hat sie ihm gesagt, das ist unser Bruder, den du wolltest sehen. Natürlich, als Josef verkauft wurde, war Benjamin 11 Jahre alt. Josef war 6 Jahre älter, mit 17 Jahren wurde Josef verkauft. Mit 11 Jahren hatte Benjamin das erlebt. Der Bruder war weg. Und jetzt ist er ein Mann von 33 Jahren. Hat sich natürlich verändert, oder nicht? Als Josef sah, das ist mein Bruder, mein kleiner Bruder. Er hat sich verändert, aber das ist er. Er musste weggehen und weinen. Er hatte ein inneres Gefühl, obwohl er Regent war. Ein Regent kann nicht einfach alles gelten lassen. Ein Regent hat auch Richter, die das Volk richten müssen. Der Regent musste auch hart sein. Er konnte nicht auf alle begnadigen. Josef, dieser mächtige Mann, der mächtigste Mann in Ägypten, nebst Pharao, er hatte ein weiches Herz. Ich habe das in meinem Leben oft erkannt. Wirtschaftsführer oder politische Persönlichkeiten, sie hatten auch eine weiche Stelle in sich. Einerseits waren sie harte Leute, und andererseits hatten sie in sich auch ein Gefühl. Wir müssen nicht immer meinen, dass hohe Persönlichkeiten gefühlslose, harte Menschen sind. Man trifft das eher bei einfachen Menschen leider, weil es eben viele einfache Menschen mehr gibt. Also hüten wir uns, falsche Urteile zu machen. Josef musste weinen. Er hat sich den Brüdern noch nicht zu erkennen gegeben. Aber jetzt sein Bruder, da berührte sein Herz so, er musste weg und weinen. Ja, dürfen überhaupt Männer weinen? Sind das nicht Weichlinge? Wir haben in unserer Kultur diesbezüglich eine ganz falsche, unbiblische Entwicklung erlebt. Ein Mann muss stark sein. Ein Mädchen darf schon klein weinen, aber der Bub muss das mit der Zeit doch ablegen. Das ist nicht eine Verrücktheit, eine Verkehrtheit. Knaben dürfen ebenso Schmerz empfinden und das zeigen, wie auch ein Mädchen. Es ist auch falsch, wenn man sagt, ja, die Frauen, die weinen immer. Die weinen so leicht. Das stimmt ja gar nicht. Es gibt auch hartherzige Frauen. Die haben bessere Zähne, als das Weinen da ist, dass sie beißen.
Eine weitere Stelle, 1. Mose 45, Vers 2. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten.
Jetzt kam Josef wieder zurück zu seinen Brüdern. Die Ägypter waren alle weggeschickt worden. Jetzt will Josef sich ihnen zu erkennen geben. Und was macht er? Er weint ganz laut, dass es die Ägypter, die weggeschickt worden waren, hörten. Was müssen die Brüder denken? Warum weint er jetzt so? Er hat ja den Simon eingesperrt, er hat ihn ja wieder herausgelassen. Jetzt ist ja der jüngste Bruder da. Warum weint der Kerl so laut? Ist er hysterisch? Auch Männer können hysterisch sein. Nein, von all dem gar nichts. Josef, er musste sich überwinden. Und oft kommt auch das Überwinden im Weinen zum Ausdruck. Und Josef weinte laut. Denn was er jetzt den Brüdern sagt, das gibt Schrecken.
1. Mose 45, Vers 14. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte, und Benjamin weinte auch an seinem Hals.
Schon wieder weinen. Aber was ist vorher geschehen? Josef hat ihnen gesagt, ich bin Josef, euer Bruder. Damit sie es besser glaubten, hat er gesagt, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Sie konnten nichts mehr reden. Alle waren gefesselt. Sie konnten nichts mehr sagen. Da ging er zu Benjamin, umarmte ihn und weinte. Beide Brüder weinten, sie hatten die gleiche Mutter. Sie weinten beide. Josef 39 Jahre alt und der Benjamin 33. Männer dürfen weinen. Noch weiter das Weinen.
Vers 15. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust. Danach redeten seine Brüder mit ihm.
Also, seine Brüder, die so an genagelt waren vor Schreck. Das ist der Josef, den wir verkauft haben. Das ist der große Chef, vor dem wir so Respekt haben, der das Land regiert. Das ist unser Josef und wir haben ihn verkauft. Er weiß es ja noch. Sie konnte nichts mehr sagen. Josef, was machte er? Er küsste jeden seiner Brüder. Auch die Schlimmsten. Auch der Simeon und auch den Levi. Das waren ja die Mörder. Er weinte an ihrer Brust. Bei Benjamin heißt das, er auch weinte. Aber die Brüder waren so verstockt, sie konnten nicht weinen. Nicht weinen können für Männer oder Frauen ist oft eine ganz tiefe Verstocktheit. Merken wir uns das ganz gut. Die heißt Gott nicht gut. Das Weinen von Josef und das Küssen eines jeden der 10 Brüder bewirkte, dass plötzlich die Brüder wieder reden konnten. Man hätte sagen können, sie waren erschrocken, sie waren verstockt, sie konnten nicht reden, sie waren enttäuscht. Und jetzt dieser hohe Chef, ihr Bruder, den sie verkauft hatten, an dem sie so schwer schuldig sind, küsst sie und weint an ihrer Brust. Seht ihr dieses Entgegenkommen von Josef seinen Brüdern gegenüber? In dem Moment dann konnten sie wieder reden.
Und die nächste Stelle, 1. Mose 46, Vers 29. Spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Halse.
Als Israel nach Ägypten kam, ins Land Goschen, wie das Josef und Pharao geplant hatten, dann, als er entgegenging, voll Erwartung, den Vater zu sehen, was für einen Vater traf er an? Einer, der jahrelang geweint hatte, traurig war, untröstbar war, weil der Josef eben scheinbar von wilden Tieren verrissen wurde. Nun, Josef sieht diesen Vater, diesen geprüften Vater, diesen betrogenen Vater. Er sieht diesen lieben Vater wieder. Israel hat Josef geliebt und er weinte, lange, lange, lange weinte er am Hals von Israel, von seinem Vater. Das war ein Wiedersehen, eine Freudentränen, ein innerliches, äußerst Bewegtsein.
Wir sehen ein Beispiel aus dem Neuen Testament, wo geweint wurde. Matthäus 26, Vers 45. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich.
Eine neutestamentliche Parallelstelle, die Bibel, erklärte Bibel. Petrus hatte den Herrn Jesus 3-mal verleugnet. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Hat er zu den Leuten gesagt, du bist auch einer, der mit Jesus war. Er verleugnete Jesus. Und Jesus schaute ihn an. Da ging Petrus hinaus und er weinte dort bitterlich. Er weinte bitterlich über seine Sünde. Aber die Sünde war bei ihm noch nicht erledigt. Einmal hat er gesündigt, aber mit 3 verschiedenen Personen. Aber die Schuld war auf Petrus geblieben bis am Tag, am See Genezareth. Die Schuld war auf Petrus, obwohl er den Auferstandenen gesehen hat, erlebt hat. Obwohl er nicht glaubte, als Maria Magdala sagt, der Herr ist auferstanden, ich habe ihn gesehen. Aber dort am See Genezareth, hast du mich lieb, Simon Jonas Sohn, hast du mich lieb? hast du mich lieber als die anderen. Da wurde Petrus von seiner Sünde nicht nur gründlich von seiner Schuld überführt, sondern bekam er auch vollkommene Vergebung. Seht ihr, was Schuld ist?
Und in Johannes 11, die Verse 35 bis 36, und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt.
Als der Bruder von Maria Martha, als der Lazarus gestorben war, im Grab war, Jesus gingen die Augen über. Warum gingen ihm die Augen über? Die Leute rundherum weinten und glaubten nicht, dass Jesus da noch einschreiten könnte, bis er ihn aus dem Grab herausrief. Das hat Jesus. Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und das vergisst der Mensch meistens, nicht nur damals, die weinenden Judenfrauen und die weinenden Maria Martha, sondern auch bei uns. Glauben wir, dass Jesus gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf Erden? Glauben wir, dass er zu Rechten des Vaters jetzt ist und wieder die gleiche innere Verbindung hat, wie bevor die Erde gegründet wurde, bevor er Menschensohn wurde? Glauben wir das? Oder leben wir daneben vorbei? Jesus weinte über ihren Unglauben.
Thank you.
Wir gehen zurück zu 1. Mose 50, Vers 15. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen.
Also die Brüder Josefs, sie fürchteten sich. Ich komme zurück zum Angst haben. Angst hat immer eine Begründung. Die Angst hat aber nicht immer die Begründung, die sachlich, wovor man sich fürchtet, Wirklichkeit ist. Sondern vielmehr, weil in uns noch Schuld schlummert. Unvergebene Schuld. Das gibt dem Menschen Angst. Und wir sehen bei den Brüdern Josefs, Josef hat sie umarmt, hat ihnen einen Kuss gegeben, er küsste sie, er hat an ihrer Brust geweint. Das alles hat nicht genügt. Sie dachten, dieser Josef, jetzt ist der Vater gestorben, der kann jetzt nur zu Gram werden. Wie oft haben wir die Gnade und Liebe unseres Heilandes erlebt? Und wie oft fällt der Mensch zurück, dass er denkt, ja, Jesus vergibt mir nicht mehr. Jesus vergibt. Er stößt niemand zurück, der zu ihm kommt. Nicht zu einem Menschen, sondern zu Jesus müssen wir kommen. Seelsorger können behilflich sein, den Weg zeigen. Aber jeder Mensch muss zu Jesus selber kommen. Mein Lieben, das Ergrimmte brachte zum Weinen.
Die Brüder sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben.
Wir sehen, die alte Schuld kommt wieder hoch. War die denn nicht vergeben?
Vers 17, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Schuld uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten.
Warum weinte Josef? Wisst ihr, was mir passiert ist, als ich diesen Vers las? Ungewollt kam mir die Frage hoch, hat wirklich das der Jakob, das heißt Israel, den Söhnen gesagt? War nicht dem sterbenden Vater doch alles, wo er die Zukunft sah, schon geoffenbart, dass Josef doch keinen Hass hat, keinen Gram hat? Sonst hätte er auch seine Söhne nicht so sehr segnen können und zu Landeserben bestimmt hätte wie ein anderer Stamm. Diese Frage kam mir hoch. Wenn das wirklich zutreffen würde, dass diese Söhne das erdichtet hatten, so war es in ihrem Herzen drin noch nicht so rein. Da waren sie immer noch verquickt, so eine Schlauheit anzuwenden, dass der andere dann nicht anders kann. Waren sie vielleicht mehr Psychologen als vaterhörig? Das alles bringt Angst. Das alles versetzt den Menschen Furcht. Ich kann Menschen mit psychologischen Aussagen an der Nase herumführen. Aber ich mache es nicht. Ich habe zu viel Angst vor Gott. Aber die Brüder Josef hätten das dir auch noch machen. Der Vater konnte ja das nicht mehr bestätigen. Es gibt ein Spruchwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Auch wenn er die Wahrheit spricht. Vergessen wir nicht, die Brüder haben den Vater jahrzehntelang angelogen. Sie wollten den Vater sogar trösten mit lieben, frommen Worten. Du musst doch das jetzt nicht so ernst nehmen und Gott ist sicher da und so weiter. Wie das alles hätte heißen können. Der Vater war untröstbar. Und jetzt muten sie dem Josef zu, dass der Vater den Eindruck hatte, Josef könnte Gram sein. So wie ich die Geschichte Jakobs kenne vor seinem Ende, glaubt er nie, dass Josef Gram sein könnte. Gott straft jeden Betrug. Und wenn er auch nur so gut getarnt ist, straft jede Lüge. Da kommen noch weitere Sünden hinzu. Es ist aber möglich, dass der Vater ihnen gesagt hat, ihr sollt Josef um Gnade bitten, um Vergebung bitten. Haben sie das bis jetzt getan? Wir müssen von dem Text noch mal gut nachlesen, vielleicht kommt ihr drauf. Haben sie das Josef offen gesagt, wir haben gesündigt?
Jesus nimmt die Sünder an, sagt doch dieses Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann, Jesus nimmt die Sünder an. Kommet alle, kommet her, kommet her, betrübten Sünder. Jesus rufet euch und er macht aus Sünden Gottes Kinder. Glaubt es doch und denkt daran, Jesus nimmt die Sünder an. Ich
wir lesen aus Lukas Evangelium Kapitel 19, wo Jesus über Jerusalem weint. Vers 41, und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie.
Jesus kam mit der Nähe von Jerusalem, er sah die Stadt und er weinte. Hat er geweint, weil das so eine schöne Stadt ist? Hat er geweint, weil dort so fromme Menschen drin wohnten? Fromm wollten sie sein, aber sie waren es ja nicht. Ist der Grund genau angegeben, warum Jesus geweint hat über Jerusalem? Wir hören es.
Vers 42, und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen.
Wenn du erkennen würdest, wer dich besucht hat, wenn du erkennen würdest die Gnade, die dir jetzt angeboten ist, aber eben Verstocktheit. Wir leben heute in einer sehr verstockten christlichen Menschenmasse. Wenn ich christlich meine und sage, so meine ich nicht die streng Gläubigen, die wirklich wiedergeborenen Christen, sondern christlich alles, was heute Christenheit heißt. Man nennt sich Christen zur Abtrennung von den Muslims oder Hindus. Wissen aber absolut, sind die Leute dann keine Christen. Da weint Jesus auch darüber. Wenn wir Jesus nachfolgen, kann das auch uns zum Weinen bringen. Der große Abfall, in dem wir heute stecken. Das muss unser Herz bewegen, dass wir Zeugen Jesu sind. Dass wir ganz laut unter allen Gefahren bereit sind, das Evangelium weiterzugeben, nicht feige werden. Verstehen wir die Tränen Jesu, da beschrieben ist, über die Stadt Jerusalem.
Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist.
Die Zeit nicht erkannt, wo du heimgesucht worden bist. Die Zeit nicht erkannt, wo du das Evangelium gehört hast. Die Zeit nicht erkannt, als du zur Buße, zur Umkehr, zur Ablegung der Sünden aufgefordert bist. Das gilt auch heute. Da droht die ewige Verdammnis. Jesus hat das gesagt. Im Jahr 70 nach Christus ist das passiert, wo Jerusalem dem Erdboden hat gemacht. Der Tempel wurde zusammengerissen von den Feinden. Viele Juden wurden getötet. Sie verloren ihr heiliges Bollwerk, das nun nicht mehr Gottes Tempel war, sondern Menschentempel. Jeder Mensch verliert mal, an das er sich klammert, wenn das nicht Jesus Christus ist. Alles andere geht weg, hat keinen Bestand. An wen hängen wir unser Herz? Ist wirklich Jesus mein Herr? Ist Jesus, den ich liebe? Ist Jesus, mit dem ich weinen kann, weil ein Gericht Gottes sich zubereitet? Jesus weinte auch und er ist unser Vorbild. Er war Gottes Sohn und war Menschensohn. Wenn er weinte aber nicht aus Selbstmitleid. Und weil es ihm die Leute immer schlecht machten oder ihm verleumdeten und so weiter. Nicht das gab ihm die Tränen. Bei ihm gab Tränen die verlorene Welt, die nicht erkannte, welcher Zeitpunkt da war und wie Jerusalem heimgesucht wurde von Gott. Sie sagten Nein zu Jesus. Sie kreuzigten ihn zum Schluss. Auch Leute vom Volk rief, kreuzige, kreuzige ihn, sodass Pilatus ihn, trotz aller Unschuld, Bezeugung von Pilatus, ließ er doch Jesus dann kreuzigen.
Wir schließen mit unserem Anfangsvers, Lukas 21, Vers 33. Unser Herr Jesus Christus spricht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht.
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht, sagt der Sohn Gottes. Himmel und Erde, da gehören wir auch dazu. Wir vergehen. Ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben und hernach das Gericht. Das gilt für dich, das gilt für mich. Entweder sind wir dann begnadigt, Kinder Gottes, oder wir sterben als doch als schuldbeladene Sünder. Da gibt es Überraschungen. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du bist Sieger, du lebst, Herr. Lass uns den Ernst der Zeit erkennen. Und dass, wo Buße getan werden soll, Buße getan wird. Dass wir uns alle demütigen und beugen unter deine mächtige Hand. Denn du suchst nicht nur die Welt heim, sondern das Gericht beginnt im Haus Gottes. Herr, wir bitten dich um Gnade, um dein Eingreifen und Hilf, dass wir mit dir empfinden, uns bestimmen lassen in unserem Empfinden von dir, nicht eigensinnig sind, nicht selbstsicher und nicht egozentrisch. Herr, berühr uns, dass wir unser Leben dir so ausliefern, dass du damit machen kannst, was du willst. Ja, ob wir leben oder sterben, wir gehören dir. Wir müssen uns in nichts sorgen, sondern wir dürfen wissen, du bist der Herr. Wir sind dein Eigentum. Du sorgst uns, du hast uns erlöst. Und wir sind dein. Herr, segne jedes Einzelne hier. Das ist auch noch die Unbekehrten, die nicht wiedergeborenen in unserer Mitte. Ergreife du ein oder schrecke sie so ab, dass sie nicht mehr weiterkommen. Amen.
Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot, und was so rot wie Scharlach, soll die Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll. Und gedenk der Sünde.